Originaltext im Johannes Evangelium 19. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und um zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war, sagte er: Ich habe Durst. Sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig und steckten ihn auf einen Nisopzweig, den sie an seine Lippen hielten. Als Jesus davon genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Das sind die drei großartigsten Worte in der Bibel. Es ist vollbracht. Und in diesen Worten liegt der ganze Unterschied, ob dein Glaube eine gute Nachricht ist oder ob dein Glaube guter Rat ist. Ob Jesus dein Retter ist oder ob Jesus einfach dein Coach, dein Ratgeber ist. Und Jesus hängt an diesem Kreuz und die Kleider sind vom Leib gerissen und sein Rücken ist zerfetzt von diesen Peitschenhieben und jeder einzelne Atemzug kostet, weil es ihm auf die Lunge drückt, weil er den Körper nicht mehr aufrecht halten kann. Er hat dieses offene Fleisch auf dem Rücken und die Splitter, muss ich mal vorstellen, die Splitter von diesem Holzbalken, von diesem Kreuz, das ist 50 Kilo schwer, das drückt auf seine offenen Nerven auf dem Rücken. Und dann sagt er diese Worte: Ich bin durstig. Und dann nimmt ein römischer Soldat, nimmt einen Schwamm, drängt ihn in dieses Essig und hält ihn den an den Mund. Und Historiker glauben, es war so ein Tessorium. Das ist eine Art Klobürste. Und das gehörte zur Ausrüstung von einem römischen Soldat. Und die hatten natürlich damals kein WC-Papier. Und die hatten einfach so ein Tessorium mitgenommen auf ihrem Weg. Und wenn sie aufs WC mussten, dann haben sie das benutzt statt WC-Papier. Und das haben sie an den Mund von Jesus gehalten. Das nimmt man zumindest an von den Historikern. Und Jesus sagt: Ich bin durstig. Und ein römischer Soldat nimmt seine Klobürste und hält den an den Mund dem König der Welt, dem König des Universums. Und mit diesem Geschmack auf den Lippen sagt Jesus: Es ist vollbracht. Jetzt auf Deutsch sind das, wenn du gut zählen kannst, sind das drei Worte. In Griechisch ist das ein Wort. Das Wort Tetelestai steht auch hier vorne. Sieht so aus in Griechisch. Viel schöner als unsere Schrift natürlich. Und das ist, ich muss sagen, das beste Wort in der Bibel überhaupt. Ich wollte es, weil es so ein gutes Wort ist, wollte ich es schon auf meinen Arm tätowieren. Und dann hat meine Frau gesagt: Dein Körper ist schon perfekt. Dann habe ich es weggelassen. Stimmt nicht ganz, aber so in diese Richtung. Also, jetzt machen wir einen kurzen Exkurs in die Sprachwissenschaft. Jetzt hat natürlich Jesus nicht Griechisch gesprochen, oder? Er hat vermutlich, nehmen wir an, Aramäisch gesprochen. Also hat er vermutlich am Kreuz nicht gesagt, Tetelestai, sondern ein Wort auf Aramäisch. Und als aber Johannes das Neue Testament geschrieben hat, der hat es in Griechisch geschrieben. Das Neue Testament ist aufgeschrieben in Griechisch und dort ruft eben Jesus Tetelestai. Es ist vollbracht. Jetzt, wer noch ein bisschen mehr so in Sprachwissenschaften eintauchen will, ein, zwei Minuten, machen wir einen Exkurs. Wenn du sagst, das sagt mir gar nichts, hast du jetzt eine Möglichkeit, Pause zu machen und dann wieder einzusteigen. Also, wenn das eben nicht überliefert ist in Aramäisch, was er ganz genau gesagt hat, und wir auch nicht nachschauen können, was hat er wortwörtlich gesagt, dann könnte ich jetzt natürlich sagen, ja vermutlich in Aramäisch war es dieses Wort. Dann müssen wir aber alles zurück übersetzen dann auf Deutsch. Wir wissen aber gar nicht genau, welches Wort er gesagt hat. Und in Sprachwissenschaften sagt man, mach das auf keinen Fall. Du solltest keine so Rückübersetzungen machen in ein Wort, das du denkst, das hat er gesagt, und dann dieses Wort wieder in Deutsch übersetzt. Das solltest du nie tun. Also, wir bleiben darum einfach beim Griechisch, denn Johannes, als er es aufgeschrieben hat, hat sich entschieden, genau dieses griechische Wort zu nehmen, Tetelestai, und darum bleiben wir hier, weil Johannes hat sich das vermutlich überlegt, welches griechische Wort passt genau da hinein, in das, was Jesus vermutlich aramäisch gesagt hat. Jetzt, Tetelestai ist nicht irgendein theologisches Wort, das man nur im Tempel und später in der Kirche benutzt hat. Das war eigentlich ein ganz normales, alltägliches Wort, wie Kaugummi oder Zahnpasta oder diese Säule oder weiß ich was. Das hast du im Alltag benutzt. Und das wurde aber in drei verschiedenen Zusammenhängen benutzt, wie Hahn. Oder? Das ist ein Gückel, ist aber auch ein Wasserhahn, ist etwas ganz anderes. Man hat das in drei verschiedenen Details, in drei verschiedenen Zusammenhängen benutzt. Die schauen wir uns an, weil das viel von dem klar macht, was Jesus mit "Es ist vollbracht" eigentlich gemeint hat. Man hat es, übrigens, falls du bei Sprachwissenschaften abgehängt hast, jetzt wäre es der Moment, um wieder einklinken und dein Nickerchen zu vergessen. Gut, man braucht dieses Wort im Wirtschaftsbereich. Nehmen wir an, dieser Typ schuldet diesem Typ Geld. Eine schöne Summe. Jetzt, dieser Typ wollte natürlich irgendwann sein Geld dann wieder zurückhaben. Das würde den meisten von uns auch so gehen. Jetzt hat er, wie man das heute auch noch macht, einen Schuldschein ausgestellt. Gesagt, okay, du schuldest mir diese 500 Franken. Und dann hat er natürlich, um das zu beweisen, diesen Schuldschein aufbewahrt. Um zu sagen, wenn der dann sagt, nein, ich schulde dir gar nichts mehr, zu sagen, hey, es steht auf diesem Schuldschein, du schuldest mir immer noch Geld. Gut, das hat er aufbewahrt. Wenn der andere ihm jetzt aber alles Geld zurückbezahlt hat, dann nimmt er diesen Schuldschein hervor und schreibt darauf, es ist bezahlt. Und das Wort, er sich dann da hingesetzt auf diesen Schuldschein, und das Wort, das er hinschreiben würde, das steht auf diesem Stempel, heißt Tetelestai. Und schreibt, Tetelestai, die Schuld ist bezahlt. Es ist vollbracht, du musst nichts mehr bezahlen. Genau, jetzt sind wir schon zu weit, genau. Jetzt, anderer Bereich ist das Rechtssystem. Da wurde Tetelestai auch benutzt. Da hat der Publius einer edlen Dame eine wertvolle Spange geklaut. Ich meine nicht die Zahnspange, ist ein bisschen schwierig, aber so eine schöne, edle Spange aus Gold oder so. Jetzt kommt der Richter und sagt, Publius, du wirst verurteilt, weil du diese wertvolle Spange geklaut hast. Du kommst für 4 Monate ins Gefängnis. Jetzt geht dieser Publius 4 Monate ins Gefängnis. Nach 4 Monaten hat es abgesessen, kommt wieder raus und kommt zum Richter. Und was macht der Richter? Er schreibt auf ein Dokument, du hast die Strafe verbüßt. Wer schlau ist, was hat der Richter auf das Dokument geschrieben? Tetelestai natürlich, oder? Hat Stempel gemacht, Tetelestai, deine Strafe ist verbüßt. Du bist raus aus dem Gefängnis, du musst gar nichts mehr tun. Jetzt der dritte Kontext, da geht es ein bisschen tiefer, eine Ebene tiefer. Es wurde auch, Tetelestai haben wir vergessen noch, es wurde auch im Militär benutzt. Da ist eine Stadt in diesem riesigen römischen Imperium. Und jetzt hört die Stadt, der Feind kommt, eine ganze Armee kommt auf uns zu. Das wird gefährlich. Man hat getan, hey, alle kampffähigen Männer von dieser Stadt, man ruft alle zusammen, von den noch Jungen bis zu den Senioren. Man gibt ihnen ein Schwert, ein Speer, ein Schild. Wir müssen kämpfen, wir müssen unsere Stadt, unsere Frauen, unsere Kinder, die müssen wir jetzt verteidigen. Und dann ist es losgegangen und Hunderte oder Tausende von Männern sind aufeinander losgegangen, bis Hunderte oder Tausende tot waren. Manchmal hat man einen anderen Weg gewählt. Manchmal hat man gesagt, okay, ihr da draußen, ihr wählt den allerbesten Kämpfer, den ihr habt. Und wir in der Stadt, wir wählen auch den allerbesten Kämpfer, den wir haben. Und die werden stellvertretend für unsere Stadt kämpfen. Und dann gingen die auf die Wiese vorne auf der Stadt hinaus und die haben sich so richtig auf den Kopf gegeben, bis einer davon tot war. Und dann hat entweder die Stadt gewonnen oder die Armee, die angegriffen hat. Jetzt den man hinausgesendet hat oder ausgesucht hat, der stärkste Kämpfer, der hat man gesagt in Lateinisch Campio. Und von diesem Campio kommt das heutige Wort Champion. Oder? Das hat damals angefangen. Das ist unser Champion. Das ist der Beste, den wir haben. Der wird stellvertretend für uns kämpfen. Der geht raus. Das ist der Stärkste. Der war schon in der Schule, hat er alle verprügelt. Der war so 20 Zentimeter größer als die anderen. Seine Muskeln, er hat einen Umfang von doppelt so viel wie die anderen Kinder. Den schicken wir raus. Der wird es für uns richten. Und die haben dann bis zum Tod gekämpft. Einer davon musste sterben. Dafür musste der ganze Rest von der Armee, der musste nicht kämpfen. Anstatt dass Hunderte oder Tausende umkamen, kam nur ein einzelner Mann um. Erinnert euch das an irgendeine andere Geschichte im Alten Testament? Du nickst, an welche Geschichte? Genau, David und Goliath. Das war genau die gleiche Sache. Jemand hat stellvertretend für die anderen gekämpft. Da war es wirklich auf der einen Seite der Stärkste, auf der anderen Seite eben nicht so ganz. Aber es hat geklappt. Jetzt, wenn eine der Seiten verloren hat, dann war das ein Problem natürlich für diese Seite. Wenn es deine Stadt verloren hat, dann konnte die Armee vor der Stadt draußen, konnte deine Stadt plündern, die konnte die ganze Stadt umbringen, da war nachher nichts mehr da. Alles lag am Boden. Wenn aber dein Campio, dein Champion gewinnt, dann wird die Stadt reich. Und die hat dann gewonnen, oder? Genau. Jetzt nehmen wir aber den Typ aus der Stadt, der am schnellsten rennt. Der hat damals alle 100-Meter-Läufe in der Schule auch gewonnen. Und man gibt ihm diese Botschaft: Hey, wir haben gewonnen. Und dann rennt der los. Und er rennt auf den nächsten Hügel, und wenn am Morgen die Stadt aufwacht, dann sind da die ganzen Leute im Bett und machen sich Sorgen. Haben wir gewonnen? Haben wir verloren? Was wird mit uns passieren? Und dann haben sie das Fenster aufgemacht, haben auf den Hügel gesehen, und dort war dieser schnelle Läufer und hat eine Botschaft. Und hat gesagt: Wir haben gewonnen oder wir haben verloren. Und die ganze Stadt wusste dann, wie es steht. Und wenn er das Zeichen gibt, da auf dem Hügel drauf: Wir haben gewonnen. Weißt du, wie man diesen Typ dann genannt hat? Der hat ja eine gute Botschaft gebracht. Wie nannte man das? Der war der Evangelist. Der hat tatsächlich der Evangelist geheißen, weil der ist gerannt aus der Stadt hinaus und hat gute Botschaft verbreitet. Das war der Evangelist. Und der Evangelist auf der Stadt, auf dem Hügel draußen, der hat das darunter geschrien oder mit seinem Zeichen gemacht. Er hat gute Nachricht verkündigt. Und wie nennt man gute Nachricht? Das ist das Evangelium. Genau, das war das Evangelium. Der Evangelist war draußen auf der Stadt, auf dem Hügel und hat das Evangelium verkündet. Es war ein Freudenschrei. Wow, wir haben gewonnen. Und er schreit dort oben etwas wie Tetelestai, aber vermutlich in Lateinisch Victoria. Oder? Genau, es ist vollbracht. Der Sieg wurde errungen. Der Feind, der wurde besiegt. Das ist das Evangelium. Das hat er verbreitet, der Evangelist. Wenn du die Bibel schon ein bisschen kennst, dann müssen dir jetzt ganz viele Lichter im Kopf aufgehen, dann muss dir ganz vieles klar werden jetzt. Es gibt natürlich ein paar wenige Zusammenhänge mit der Bibel. Jetzt gehen wir zurück zum Kreuz, zu Jesus, der dort Tetelestai gerufen hat. Wenn jetzt Jesus dort am Kreuz hängt mit den Nägeln an den Händen und er schreit Tetelestai, dann sagt er uns damit: Deine Schuld ist bezahlt, wie wir vorgesehen haben im Wirtschaftsbereich. Er hatte Schulden gegenüber dem anderen, und als die Schuld abbezahlt war, kam der Stempel Tetelestai. Und er sagt Jesus dort am Kreuz: Deine Ketten sind zerbrochen. Du kommst aus dem Gefängnis. Der juristische Bereich, es ist getan. Und er hat damit gesagt, der Feind wurde besiegt, wie wir vorgesehen haben, im militärischen Bereich. Mit diesem Wort Tetelestai hat Jesus enorm viel ausgedrückt. Er hat gesagt, deine Schuld ist bezahlt, deine Ketten sind zerbrochen, die Ketten, die dich gehalten haben, und dein Feind, der wurde heute besiegt. Darf ich mit euch nochmals ein bisschen Grammatik machen? Nur ein bisschen, obwohl es Sonntag ist. Dieses Wort, Tetelestai, steht im Perfekt. Es ist ein abgeschlossenes Werk. Schule ist lange her, ich weiß. Aber es ist ein abgeschlossenes Werk mit fortdauernder Wirkung. Es ist schon vorbei, es ist getan, aber es hat immer noch Wirkung heute und wird immer noch Wirkung haben in der Zukunft. Ganz am Anfang in der Bibel, da sind wir im Garten Eden, und da taucht diese Schlange auf. Aber hier kommt der, der diese Schlange auf den Kopf tritt. Es kommt der Schlangentöter. Und wenn Jesus ans Kreuz geht, ist das ein Kriegsgeschrei, der Tetelestai. Und da entwaffnet er den Feind und er entwaffnet die Herrschaften der Dunkelheit und er entwaffnet die Gewalten und er entwaffnet die Weltbeherrscher der Finsternis. Steht in Epheser 6 dort bei der Waffenrüstung. Er entwaffnet Satan und seine Dämonen. Er ist der Krieger, der vor die Stadt hinausgeht und für uns kämpft. Statt dass wir hinaus müssen und statt dass wir kämpfen müssen, hat er für uns gekämpft und hat der Schlange den Kopf zertreten. Anstatt dass du kämpfst, kämpft er. Und am Ende von diesem Kampf sagt er, Tetelestai, es ist getan. In Epheser 2 steht, du bist errettet durch Glaube und nicht durch dein Werk. Es ist ein Geschenk von Gott und deine Rettung hat nichts, gar nichts damit zu tun, was du getan hast. Du bist der Typ, der in der Stadt zuschaut, wie der vor der Stadt für dich kämpft. Und du musst nichts tun. Du musst kein Schwert hervornehmen, kein Schild, kein Speer. Du hast zugeschaut. Und da draußen hat es jemand für dich getan, diese ganze Schlacht. Und das hat, und das ist ganz wichtig, nichts damit zu tun, wie gut du bist. Jetzt in meinem Kopf ist das dauernd klar. Ich weiß es. Das sitzt da oben. Das geht nicht mehr so schnell weg. Aber ein anderes Problem habe ich hier, da drin, im Herz. Mein Herz vergisst das dauernd. Mein Herz ist vergesslich. Ich weiß nicht, was es hat. Aber jeden Morgen stehe ich auf und habe es wieder vergessen. Und ich denke, ja, Gott liebt mich mehr, wenn ich gut bin. Gott liebt mich mehr, wenn ich mehr Bibel lese. Und Gott liebt mich mehr, wenn ich bete, wenn ich ein guter Vater bin oder eine gute Mutter. Dann liebt mich Gott. Aber wenn ich das nicht tue, dann ist er wütend auf mich. Oder er ist enttäuscht von mir. Und das ist eine ganz große Sache. Die ist bedeutend in unserem Leben. Weil bei Satan weiß das. Und Satan kann dir deine Rettung kann er nicht mehr wegnehmen. Der Tetelestai, es ist vollbracht, das kann er dir nicht mehr wegnehmen. Aber er kann dir die Freude daran rauben. Weil er dir sagt, ja, aber du musst auch noch etwas tun. Denn dein Vater im Himmel, der ist gegen dich. Der ist nicht für dich, weil du dauernd sündigst, weil du dauernd Fehler machst. Und dann verbringen wir das ganze Leben damit, dem Vater im Himmel auszuweichen. Und wenn wir sündigen, dann rennen wir weg von ihm, weil wir uns schämen. So wie ein kleines Kind. Es hat einen Blödsinn gemacht und dann rennt es weg, oder? Und sagt, Hilfe, Vater und Papi und Mami ja nicht begegnen, oder? Ich schäme mich, ich habe einen Blödsinn gemacht. Aber eigentlich wäre es genau der richtige Ort, um hinzurennen, zu Gott und nicht ihm auszuweichen. Aber das tun wir dauernd. Wir sündigen, wir machen Fehler, wir weichen ihm dann einfach aus, weil wir uns schlecht fühlen. Und statt zu ihm zu rennen, rennen wir irgendwo hin. Und ich mache einen Blödsinn und dann denke ich so, vielleicht nach 2-3 Tagen ist Gott wieder zufrieden mit mir, aber es braucht ein bisschen Zeit, oder? Ich kann nicht gerade zu ihm rennen. Dabei sollten wir gerade dann zu ihm rennen. Und das macht, dass wir dauernd uns um Gott herumschlängeln, statt bei ihm sind. Und nicht zu ihm rennen. Und dann ist unsere Freude am Evangelium ist genommen. Unsere Freude am Leben ist genommen, weil Satan uns immer wieder dieses schlechte Gewissen einredet. Und uns einredet, wir sind im Fall doch nicht gut genug für Gott. Wir glauben vielleicht schon noch, wir sind errettet, aber nicht ganz gut genug. Und dann wird diese gute Nachricht wird zu einer schlechten Nachricht, weil es Druck ist. Und wir immer noch leisten, statt in den Armen Gottes zu sein, dort, wo wir hingehören. Und gerade dann, wenn wir wieder Fehler gemacht haben, gerade dann, wenn wir wieder versagt haben, genau dann sollten wir speziell in diesen Armen von Gott sein. Denn in Galater 2 steht, und doch wissen wir, dass der Mensch vor Gott nicht durch das Halten des Gesetzes gerecht gesprochen wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Also dein Glaube hat nichts damit zu tun, was du erreichst. Und jeder von uns wird vermutlich sagen, ja, ich weiß, aber morgen früh hast du es wieder vergessen. Wir müssen daran festhalten und unserem Herzen dauernd, dem vergesslichen Herzen dauernd sagen, hey, das ist die Wahrheit. Meine Rettung hat nichts damit zu tun, ob Jesus mich liebt, hat nichts damit zu tun, ob ich etwas erreiche. Denn der Telestai, es ist schon vollbracht, schon in der Vergangenheit, es ist vollbracht und es hat fortlaufende Wirkung. Und oft glauben wir doch, es war vollbracht, aber jetzt habe ich es ruiniert. Gott hat es schon getan, aber weil ich mich so blöd verhalten habe, habe ich es kaputt gemacht. Und wir glauben, es ist teilweise vollbracht. Es ist Gnade und es ist Werk. Rettung ist Gnade und Werk. Das ist das, was die katholische Kirche teilt in ihren Schriften. Gnade und Werk, das ist die Rettung. Oder drittens, wir glauben, es wird noch vollbracht. Es ist noch nicht, aber es wird dann schon sein. Wenn ich mich jetzt gut verhalte, dann wird mich Gott lieben in einer besseren Version von mir, wenn ich es dann erreicht habe. Und die Wahrheit ist, Jesus hat alles getan, jetzt und vollständig und für immer. Das ist die Wahrheit. Jetzt sind wir immer noch im Johannesevangelium. Wer weiß zufällig, wer das Johannesevangelium geschrieben hat? Gut, das war jetzt eine Fangfrage. Ich wollte schauen, ob ihr noch wach seid. Also, Johannes hat es geschrieben. Haben wir im Studium gelernt. Genau, jetzt sind wir, stell dir vor, so ein Gerichtssaal im Himmel. Und jedes Mal, wenn du sündigst, jedes Mal, wenn du versagst, jedes Mal, wenn du etwas tust und weißt, das ist nicht richtig, dann steht jemand auf, der Teufel. Und er steht vor Gott hin, vor den gerechten Richter. Und er sagt, eure Ehren, Christian de Fila hat wieder gesündigt, zum 37.427. Mal. Und Richter, gerechter Richter, ihr Wort sagt, kein Teil des Gesetzes wird aufgehoben. Also ist die Sache doch völlig klar. Christian hat gesündigt und die Sünde verdient den Tod. Und dann wird es ganz, ganz still im Himmel. Und alle warten und sind gespannt, was wird jetzt passieren? Und dann steht jemand auf, ganz, ganz weit hinten im Saal und kommt nach vorne, setzt sich neben dich und sagt, Einspruch, eure Ehe. Das ist natürlich Jesus. Und sagt, es stimmt. Christian hat wieder einmal mehr gesündigt. Und es stimmt auch, die Sünde verdient den Tod. Aber schauen Sie meine Hände. Sehen Sie diese Löcher. Ich habe dafür bezahlt. Und es wäre juristisch gesehen völlig ungerecht, wenn eine Strafe zweimal bezahlt werden müsste. Eine Strafe muss einmal bezahlt werden. Und Jesus sagt, eure Ehren, ich fordere gar keine Gnade. Es geht nicht um Gnade, aber ich fordere Gerechtigkeit. Christian muss vergeben werden, denn seine Sünden, die sind schon bezahlt. Und keine Strafe muss zweimal bezahlt werden. Ich habe sie schon bezahlt, Tetelestai. Es ist schon verbracht. Und jedes Mal, jedes einzige Mal, wenn du Kind Gottes bist, blickt Gott nicht dich an, sondern ihn. Und das Urteil lautet, freigesprochen und das nächste Mal freigesprochen und das nächste Mal freigesprochen. Weil, juristisch gesehen, es ist schon bezahlt. Und du wirst angeklagt, jeden Tag. Aber du hast diesen Fürsprecher im Himmel, aber du hast auch einen Ankläger auf dieser Erde. Der Vater der Lüge. Und seine größte Lüge ist, du bist, was du getan hast. Genau das bist du. Das, was du getan hast. Deine Fehler, die definieren dich. Und deine Vergangenheit, die definieren mich. Und dein Versagen ist meine Identität. Weil wir immer das Gefühl haben, das habe ich getan, also das ist meine Identität. Und du darfst sicher sein, das stimmt nicht. Das ist nicht die Wahrheit. Nur einer darf dir sagen, was du bist. Und zwar nicht deine Schuld und nicht andere Menschen und nicht deine Vergangenheit. Das darf dir alles nicht sagen, wer du bist. Nur Jesus darf dir sagen, wer du bist. Und ich möchte dir oder uns nochmals sagen, Satan kann dir deine Rettung nicht nehmen, aber er will dir ein gutes Leben in dieser Freiheit vom Evangelium. Das will er dir nehmen. Er will verhindern, dass du so lebst, als wärst du errettet, als wärst du erlöst. Und du vermeidest darum Gott, weil du dich schlecht fühlst, weil wir immer noch das Gefühl haben, wir leben nicht gut genug. Und er will dir sagen, vergiss das. Es ist schon vollbracht. Es ist imperfekt. Es ist getan mit fortlaufender Wirkung, die heute noch gilt und in 1000 Jahren und in der Unendlichkeit wirken wird. Denn Tetelestai, es ist vollbracht, es ist bezahlt, es ist schon entschieden für dich und zwar für jetzt und für immer. Was er uns nicht abnimmt, ist, dass wir unsere Sünden bekennen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt vor aller Ungerechtigkeit. Ich möchte 2 Gebete sprechen. Eins mit all denen, die sagen, ich gehöre schon dazu, ich bin Teil von dieser Familie, aber ich habe ein vergessliches Herz und ich möchte es nochmals begreifen. Ich bete mal mit uns, die schon zur Familie gehören. Nachher werden wir noch mit anderen beten. Jesus, wir wissen, es ist vollbracht, aber es gibt immer wieder Bereiche, da vergessen wir es und haben das Gefühl, ich muss besser sein, ich muss mehr leisten, ich muss was tun, dass du mich liebst. Und wir weichen dir aus und lass uns nicht mehr Menschen sein, die dir ausweichen. Lass uns so richtig verstehen, genau dann sollten wir zu dir hinrennen, weil an deiner Liebe sich nichts verändert. Und dass wir bei dir Trost finden. Auf deinen Knien, bei dir, unserem Vater. Und lass diese Lügen vom Teufel keine Macht mehr haben in unserem Leben. Lass uns aufrecht gehen, weil wir wissen, wir gehören dazu. Wir sind Kinder Gottes. Und nichts kann uns das nehmen, nicht mal unsere Sünden. Amen. Und wenn du heute sagst, ich gehöre noch gar nicht zu dieser Familie, ich weiß nicht, ob dieser Jesus dann im Himmel nach vorne geht und sagt, stimmt nicht, ich bin für dich gestorben. Und du heute Morgen verstanden hast, genau, das erste Mal vielleicht verstanden hast, ich bin ein Mensch, der Fehler macht. Ich bin ein Mensch, der immer wieder versagt.
dann lass uns doch miteinander beten und dann sprich diese Worte in deinem Herzen nach. Gott, ich bin vor dir und ich weiß, dass ich versage. Ich weiß, dass ich nicht so gelebt habe, wie du das möchtest. Ich habe heute Morgen verstanden, dass ich dich brauche. Ich habe heute Morgen verstanden, dass dieser Jesus für mich gestorben ist, auch für mich, und es meine Sünden vergibt. Und heute möchte ich dir sagen, ich möchte, dass du mein Herr bist. Und ich möchte dir heute sagen, dass ich zu deiner Familie gehören möchte. Und ich nehme in Anspruch, dass dieser Jesus auch für mich gestorben ist und all meine Fehler und meine Schuld vergibt, damit ich ewiges Leben habe. Amen.